Weißt du was? Das Telefon darf nur zweimal klingeln.
Du hörst? P11. Praxis einfach leichter führen. Von Passmedia Praxismarketing. Freue dich auf neue Impulse mit Michaela Prinz von Dentastico und Klaus Schenkmann von Passmedia. Oder wie wir sie kennen, Ela und Klausi. Mit Herz, Erfahrung und klaren Worten für dich und deine Praxis. Und für alle, die einfach leichter führen möchten. Viel Spaß beim Hören.
Moin Ela.
Moin Klaus.
Wir sitzen wieder bei dir in Hannover. Wie schön ist das denn? Und ja, wir sitzen uns gegenüber. Wir können auch mal in die Kamera winken, ne? Weil ihr hört zwar einen Podcast, aber wir nehmen das immer auch auf. Heute haben wir eine andere Konstellation. Wir sind wieder in der Talentschmiede. Wir sind wieder in Hannover. Es ist wieder Sonntag. Das ist mal eine ganz andere Perspektive, dich so gegenüber zu sehen. Freut mich sehr. Mal gucken, ob das auch unser Gespräch beeinflusst.
Das wäre möglich.
Das wäre möglich. Hör mal, wir reden heute bei P11 über das Thema Vertrauen. Und zwar Vertrauen versus Kontrolle. So ein bisschen nach dem Thema loslassen können, trotzdem führen. Du hattest mir dieses Thema vor vielen Wochen mal geschickt. Was hat dich dazu motiviert zu sagen, lass uns darüber mal reden?
Also eigentlich, dass es für mich der größte Gamechanger war in meinem eigenen Business. Das war für mich der größte Gamechanger, das Loslassen der Kontrolle, das Loslassen des Wunsches nach Kontrolle hin zu Vertrauen und Abgabe von Führung. Aber bitte nicht verwechseln mit stupider Delegation. Das ist was anderes. Das gehört für mich, wenn ich es nicht hinterfrage, Richtung Befehlskultur, sondern tatsächlich andere Menschen gut einschätzen können und Dinge vertrauensvoll übergeben, je nach Eignung. Das ist so für mich der Gamechanger.
Weil wenn das nicht passiert, hast du die ZFA, die ständig nachfragt, die bei jeder Kleinigkeit nicht sicher ist, ob sie das alles so machen soll. Du hast ein Praxisteam, was vielleicht nicht mehr mitdenkt, ja, weil du nie vertraut hast, sondern immer nur kontrolliert hast. Und darüber wollen wir heute reden, ne? Vielleicht so als kleines Bild. So, du hältst die Türklinke in deiner Praxis so selber fest und keiner kommt rein, weil du auch sagst, nee, also außer mir kann das keiner. Sag mal, ist das so ein Phänomen, was du vielleicht auch bei Zahnärztinnen, Zahnärzten immer mal wieder feststellst? Außer mir kann es keiner, deshalb vertraue ich selber auch niemandem außer mir selber?
Ja, kommt überdurchschnittlich häufig vor. Ich glaube nicht nur in Zahnarztpraxen. Tatsächlich denke ich, dass es überall so ist. Das ist diese klassische Überregulierung. Also ich versuche, Prozesse adäquat darzustellen, was ja auch eine Anforderung aus dem QM ist und ganz viel Erleichterung bringen kann. Ich nehme mir aber manchmal selber so ein bisschen die geistige und auch emotionale Flexibilität, von diesem Weg durch Vertrauen auch ein bisschen abzuweichen. Und da braucht es dann schon auch ein bisschen Selbstbewusstsein und Selbsterkenntnis beim Führenden zu sehen, bis wohin ist die QM-Kette, die Befehlskette gut und richtig und an welcher Stelle muss ich das Team einfach loslassen, damit die halt in ihren eigenen Flow kommen. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig.
Und wir wollen heute mal darüber sprechen, wie kann man Vertrauen in der Praxis aufbauen? Ich denke aber auch ganz wichtig, wie kann man bei sich selber denn erkennen, ich kontrolliere zu viel. Vielleicht ist es ja oft gar nicht bewusst. Ne? Also es gibt sicherlich so diese Kontrollettis, die so eine intrinsische Motivation haben. Ich muss alles im Griff haben. Mhm. Aber bei vielen ist es vielleicht ja auch gar nicht bewusst. Woran erkenne ich konkret, hey, stopp, ich muss mir mal wirklich überlegen, kontrolliere ich hier zu viel? Vertraue ich da zu wenig?
Also der erste Indikator ist eine Quantität. Also du hast einfach immer mehr Prozesse, die mit deinem eigenen Arbeitsfeld, was du ja in der Praxis hast, gar nichts mehr zu tun haben. Also du bist Zahnärztin oder Zahnarzt und kontrollierst tatsächlich, wie viele Getränke bestellt werden bei dir in der Praxis oder wie viel Klopapier gekauft wird im Drogeriemarkt oder was auch immer. Also wenn du solche Gaps feststellst, dann solltest du dir wirklich mal überlegen, stopp, also hier nimmt irgendwas in mir überhand, was nicht zielführend ist.
Das ist jetzt bei dir selber als Führungskraft.
Genau.
Aber sicherlich gibt es auch so Anzeichen von außen. Also ich stelle mir vor, auf einmal fällt dir auf, ey, die fragen jede Kleinigkeit nach, die kommen immer zu mir. Ich habe so das Gefühl, mein Team denkt selber gar nicht mit. Was gibt es dann noch so für typische Anzeichen, die du auch aus den Praxen kennst?
Das sind die Klassiker. Das Team legt die Hände in den Schoß, sobald der auslösende Impuls Zahnärztin oder Zahnarzt weg ist. Klassiker ist immer, Praxis wird geschlossen für 2, 3, 4 Tage. Zahnarzt, Zahnärztin macht eine Fortbildung, was auch immer. Und Team fragt sich, was machen wir denn jetzt? Ne? Wir haben nach 4 Stunden alles fertig geputzt und dann stehen wir da und legen die Hände in den Schoß. immer eine blöde Situation, weil meistens ist Annahmeverzug. Das heißt, wenn man sich nicht einigt auf Urlaub oder so, läuft es halt einfach weiter. Und in solchen Fällen muss ich mich als Führende wirklich mal fragen, woran liegt denn das, dass ich mein Team so ja kastriere fast? Ne? Warum ist es so, dass die ohne mich keinen Lebensfunken mehr haben oder sich nicht verpflichtet fühlen, Arbeiten zu verrichten oder selber Arbeiten zu erkennen, die getan werden müssen?
Lass uns gleich über das Warum sprechen. Also, dass wir mal wirklich in die Köpfe der Führungskräfte reingehen, nochmal ein bisschen zurückgedreht. Was kann das denn fürs Team bedeuten? Also auch so ein Team merkt ja, irgendwas stimmt da nicht. Ja? Und zwar, wenn ich jetzt bei dem bin, der vielleicht sagt, ich kontrolliere alles. Muss ja nicht immer ein Zeichen sein, dass das Team nicht mehr mitdenkt. Ich denke, das sind so normale Anzeichen, was die Führungskraft merkt. Aber woran merkt das Team, hier stimmt was nicht, hier vertraut uns Chef, Chefin nicht? Und was heißt das letztendlich auch für die Teamkultur, auch langfristig?
Also ein richtig guter Indikator ist, dass du immer mehr Regeln hast. Ne, jeder Fehler führt nicht zu einem proaktiven Feedback und einer eventuellen Lösung, die in einer Verbesserung besteht, sondern sie führt zu einer weiteren Regel, die noch beachtet werden muss und die in dieser Regelkette, die dann auch eine mögliche Fehlerkette ist, einfach quantitativ dazukommt. Das macht viel mit Leuten im Team, insbesondere mit den High-Performern, weil die sind dann total gelangweilt von dem Quatsch.
Das heißt letztendlich, wenn die High-Performer gelangweilt sind, dann hauen die Guten irgendwann ab und der Rest bleibt? So ja. Mal als drastische Folge, wenn so ein Verhalten nicht reguliert wird, wenn sich das nicht ändert?
Ja und nein. So ganz plakativ würde ich es nicht stehen lassen. Es hauen nicht immer die Guten ab. Manchmal bleiben die Guten auch, weil die Guten intrinsisch motiviert sind, eine Loyalität entwickelt haben, die Firma
mögen. Weil sie es ändern wollen von sich aus?
Weil sie es ändern wollen von sich aus, die brennen dann gepflegt aus. Burnout oder Boreout in solchen Geschichten bei den Guten verharren vielleicht trotzdem in der Position. Manchmal bietet sich ja auch regional oder räumlich gar nichts anderes an. Auf alle Fälle ist die Konsequenz negativ. Entweder habe ich einen Verlust oder ich habe tatsächlich jemanden, der dann krank wird oder gelangweilt wird. Zumindest passiert eins immer, die Menschen hören auf, Sachen zu hinterfragen. Und wir kommen in dieses klassische Mindset, das haben wir schon immer so gemacht. Und das möchte ich ja vermeiden.
Ja, das haben wir schon immer so gemacht, ist ja eigentlich sogar teilweise ein Spruch, den man gerne hört. Ja, so auch um Dinge nicht zu verändern, aber wir wollen ja verändern. Wir wollen ja auch natürlich wie immer mit dieser Folge ja, von P11, wenn ihr das erste Mal reinhört, Praxis einfach leichter führen, wollen wir ja auch mal ein bisschen überlegen, woran kann das denn liegen? Und dann gehen wir nochmal in die Köpfe der Praxisinhaberinnen, Praxisinhaber. Wenn zu Kontrollmechanismen gegriffen wird, obwohl man es besser weiß, was gibt es da für Gründe? Kann das in der Historie liegen, an der eigenen Erfahrung? Es wird nicht immer damit zu tun haben, dass man Menschen generell nicht vertraut. Hat man gelernt, dass das gut ist, wenn man viel kontrolliert? Vielleicht auch im Studium, keine Ahnung, oder wo man früher gearbeitet hat?
Also medizinische Prozesse, egal in welchem Bereich der Medizin, leben ja davon, dass wir Dinge immer so machen. Ne? Also dieser Satz, das haben wir schon immer so gemacht, hat in manchen Bereichen auch was Gutes.
Ja gut, Routinen ne? sind ja wichtig.
Routinen und Prozesse, sind wichtig ne? und Medizin lebt davon. Ja. Schritt A, Schritt B, Schritt C, das ist ganz wichtig. Im Bereich der Medizin gibt es ganz viele QM-Maßnahmen, die da super wichtig sind. Aber wir arbeiten mit Menschen, Führende sind Menschen, Praxisinhaber sind Menschen, die haben alle eine eigene Geschichte. Und für viele ist so ein Maß an Kontrolle Sicherheit und Stabilität, also suggeriert ihnen Sicherheit und eine Stabilität. Es suggeriert ihnen, dass sie eine Einflussnahme haben auf Einnahmensituationen vielleicht oder auf andere Prozesse, die in der Praxis strukturell wichtig sein könnten. In dem Moment, wo du in so eine Unsicherheit gerätst und daraus Kontrolle ableitest, überträgt sich das aber erfahrungsgemäß relativ schnell auf dein Team.
Auf die anderen.
Ja.
Ja. Kann es auch damit zu tun haben, viele Menschen sind ja so von der eigenen Motivation her so, dass sie Angst haben, Fehler zu machen, dass sie ständig die Verantwortung haben wollen, damit bestimmte Dinge vielleicht nicht zu ihren Lasten, also ihnen angekreidet werden. Also diese Angst, dass Fehler entstehen, wenn ich selber nicht kontrolliere. Ich kann mir vorstellen, dass die durchaus ausgeprägt ist. Also gerade in Zahnarztpraxen, die viel Erfahrung haben mit unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Teams, wo viele Dinge ja auch oft nicht klappen, das muss man ja sagen. Ne? Also natürlich sind da Menschen, die Fehler machen. Manche machen sie unbewusst, andere machen sie, weil sie es nicht besser können. Da kann sich ja auch so ein Effekt entwickeln, dass ich irgendwann als Praxisinhaber, als Chefin, Chef sage, boah, nee, also ich muss das alles selber machen, ich muss das in Händen halten, sonst passiert Schlimmeres.
Ja, das kommt total häufig vor. Also es kommt absolut häufig vor, dass Menschen dann in so einer 100% Kontrollblase sind und der Meinung sind, es funktioniert nur dann, wenn sie wirklich alles selber machen. Ist aber wirklich ein Irrglaube, weil der Kernprozess, also das, was sie eigentlich tun sollten als Ärztinnen und Ärzte, ja massiv darunter leidet. Und wir haben, finde ich, nicht nur in der Zahnarztpraxis ein Problem, sondern ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es so ein deutsches Problem ist, ein bisschen. Diese Art von nicht vorhandenem Fehlermanagement. Also solche Sprüche wie Augen zu und durch oder du musst dich da durchbeißen, das ist so typisch deutsch. Und wenn du dich mal umguckst in andere europäische Länder, Italien, Frankreich oder auch in die USA, die haben eine ganz andere Art von Fehlerkultur. Also da wird ein Fehler tatsächlich begrüßt, also sofern er jetzt keine Leben kostet, gibt natürlich immer Abstufungen, das ist schon klar. Aber ein Fehler wird begrüßt als eine Möglichkeit, in Verbindung zu treten, drüber zu kommunizieren und eine Stufe höher zu klettern im Fehlermanagement.
Ein Auslöser für Kommunikation.
Und bei uns ist es so, bloß nicht auffallen, ne? Also bloß geradeaus marschieren, nach Möglichkeit wenig Fehler zu haben. Ne? Also du kannst es auch übertragen auf bestimmte Ansichten. Ne? Es gab lange Zeit, es ändert sich gerade immer die Ansicht, wenn jemand einen Lebenslauf hat, vielen Stellen schon gearbeitet, vielleicht auch viele andere Dinge schon gemacht in seinem Leben. Dann hat man früher immer so gesagt, also ob das jemand ist, der fokussiert ist, guck mal, wie so ein Schmetterling. Mittlerweile ändert sich das ein bisschen, ne? Dass man sagt, okay, das ist interessant. Das ist jemand, der hat viele Seiten sich schon angesehen, der bringt vielleicht viel Erfahrung mit oder der ist wählerisch oder anspruchsvoll. Aber diese Art der Fehlerkultur führt dazu, dass Menschen die Impulse, die aus Fehlern kommen könnten, unterdrücken. Und die Führenden geben mehr Regeln aus, die, ja, wie soll ich es ausdrücken, diejenigen, die sich an die Weisung halten müssen, geraten mehr unter Druck, weil es quantitativ immer mehr Weisungen werden. Und am Ende führt es dann halt dazu, dass du das Gefühl hast, du kannst es einem gar nicht mehr recht machen. Mhm. Und irgendwann blockieren sie und steigen dann komplett aus. Mhm. Okay, wir machen das so, wir wissen nicht wieso, die Olle will das so. Ne? Und dann bist du weg, dann hast du das Team verloren an der Stelle.
Weil auch das Team sich bewusst oder unbewusst extrem anpasst, weil die Mädels dann sagen, jetzt sind wir wieder bei Mädels und ihr wisst ja, liebe Jungs, ne, ihr seid auch gemeint, wenn ihr in Zahnarztpraxen arbeitet, dass man sich anpasst, weil man sagt, okay, komm, je mehr Regeln da sind, je mehr weiß ich, was ich zu tun habe. Und wenn ich die Regeln befolge, habe ich meine Ruhe. Jetzt bist du ja, wie wir alle wissen, ein begeisterter Verfechter von gutem QM, von guten Prozessen, von all diesen Dingen. Ja. Da sind Prozesse dann aber oft eine Überregulation, die zu einem Verhalten führt, was welche Konsequenzen hat?
Die Konsequenz daraus ist, dass deine Mitarbeitenden abschalten. Und abschalten generell gesehen, desto mehr Regeln du hast, die so ein bisschen Nonsens sind, desto mehr schalten die Leute ab und reagieren nicht mehr mit. Und wir haben ja viel Potenzial in unseren Mitarbeitern, denn ich möchte ja, dass die sagen, Michaela, das ist hier doch total unsinnig an der Stelle. Was hältst du denn, wenn wir das so und so machen? Das ersticke ich ja im Keim. Beispiele aus der Praxis haben wir zu Mass. Wir sind ja mittlerweile digital unterwegs. Und anstatt dass man die Möglichkeiten nutzt, die unsere Praxisverwaltungssoftwaren bieten, im Bereich auf Kontrolle von Umsatzstatistiken, von strategischem, operativem Controlling, haben wir immer noch die Sache wie, ja, die möchten, dass wir das alles ausdrucken und dann abhaken. Und nur dann ist die Sicherheit da.
Weil es irgendwo steht.
Genau, das ist eine Regel, die der Führende ausgegeben hat, weil das dem die Sicherheit gibt. Das heißt also, ich beschäftige ein Team mit, Verzeihung, Äffchenarbeit, also Sachen ausdrucken, Sachen archivieren und abheften, die ich doppelt in der EDV habe, die ich 15 Jahre lang rückwirkend einsehen kann. Trotzdem muss es gedruckt werden, weil irgendjemand auf sowas besteht. Wenn ich in so einem Kontext arbeite, verliere ich den Sinn.
Naja, vor allem, wenn ich den Menschen dann noch vorher jahrelang erklärt habe, QM ist cool, QM heißt jetzt nicht, alles in Ordner ablegen und dann lege ich doch wieder alles in Ordner ab. Dann passiert ja auch das Gegenteil. Und letztendlich, wie weit verliert man dann den Gedanken an Vertrauen? Also wenn ich, je mehr Regeln man mir aufdrücken will, umso mehr würde ich doch als, sagen wir mal, zumindest halbwegs selbstbestimmter Mensch sagen, der oder die vertraut mir einfach nicht, sondern ich muss alles von A nach B nach C regeln, ansonsten mache ich es nicht richtig. Das macht ja auch was im Kopf mit denen,
ja, klar,
die ständig solche Regeln vorgeknallt bekommen.
Auf jeden Fall. Und auch da möchte ich gerne etwas zitieren, was in Deutschland jeden Tag, glaube ich, millionenfach gesagt wird. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Ja, stimmt.
Und das ist mitnichten immer
den
so.
Den gibt es ja auch noch.
Den gibt es auch noch, genau. Auch also wenn noch, wir heute das Bullshit-Bingo von irgendwelchen blöden Glaubenssätzen hier machen würden, dann wäre der ganz
weit davon.
Da machen
wir mal eine eigene Folge. Wir werden irgendwann mal eine Episode machen. Glaubenssätze als Bullshit-Bingo. Das wär,
genau.
Da werden wir aber keine 45 Minuten mit hinkommen. Da
Nein,
werden wir
das
länger
wird abendfüllend
brauchen. Ja. Und wie wichtig das ja ist, ich habe eine Studie ausgegraben, die wurde auf meinestadt.de veröffentlicht, bekommt ihr wie immer natürlich in die Shownotes. 3000 Fachkräfte wurden befragt und 99% sagen, Vertrauen ist total wichtig, aber keine 25% erleben das Vertrauen bei ihrem Arbeitgeber. Ich muss mal gleich mal drauf gucken. Genau. Und 30 von 100 haben schon einen kompletten Vertrauensbruch erlebt. Und ganz viele haben gesagt, naja, damit das zumindest nach außen nicht so wirkt, spiele ich halt die Rolle, die man von mir erwartet. Wenn wir jetzt nochmal so schauen, wir hatten ja in einer der Episoden, und die werden wir sicherlich noch häufiger diskutieren, so diesen Gallup Engagement Index, wie viel emotionale Bindung haben Mitarbeiter an ihr Unternehmen. Wenn ich nicht vertrauen kann, dann ist das ist doch die Grundlage von emotionaler Bindung. Das ist doch letztendlich gleichbedeutend mit Verlust von Mitarbeitern.
Auf jeden Fall. Und ich denke in dem Zusammenhang sofort an ganz viele Zahnärztinnen und Zahnärzte, die auf einmal völlig konsterniert sind, weil jemand gekündigt hat. Und dann denken die mal, das verstehe ich gar nicht, ohne irgendein Anzeichen. Und die hat sich hier doch immer so gut gefühlt und die war doch immer gut drauf. Der hat doch immer hier Witzchen gemacht und so. Das ist einer von denen, der eine Rolle gespielt hat in so einem Unternehmen und vielleicht gut geleistet hat.
Obwohl alles vielleicht gar kein
Thema.
Nicht der Lustige sein wollte.
Vielleicht nicht der Lustige sein wollte. Der hat sich wie so ein Chamäleon in der Spiegelung des Inhabenden dann aufgeführt, ne, und hat da insgesamt ein Schauspiel quasi inszeniert. Und das kommt ganz häufig vor im Bereich Vertrauen. Und ich finde, dass man schon ab und an Dinge kontrollieren muss. Das ist ja völlig klar, das fängt beim Kontoauszug an.
Das gehört aber zur Führung auch dazu.
Das gehört zur Führung dazu.
Aber die richtigen Dinge zu kontrollieren mit dem richtigen Ziel und dem guten Ergebnis.
Ja, und anlassbezogen. Also nicht generell. Also anlassbezogen kontrollieren. Wenn zum Beispiel jemand auf einmal 300 Überstunden hat, die er sonst nicht hat, dann musst du anlassbezogen kontrollieren
so?
Und hinterfragen.
Ja. Ja.
Aber das tue ich ja nicht jeden Monat oder jede Woche.
Und der ein oder andere vielleicht schon.
Ja, das mag schon sein, aber das ist halt einfach Quatsch, weil ich mache was mit mir selber in dem Moment, weil ich zwinge mich zu einer Arbeit, die auch meinen Blick auf meine Mitarbeitenden ja verändert, weil ich tue das ja, weil ich immer im Kopf habe, hier wäre potenziell was möglich. Mhm. Potenziell belügt mich einer, potenziell betrügt mich einer. Und in so einem Umfeld kannst du nicht gut wachsen. Das ist genau auch wie mit Kindern. Du kannst mit Kindern nicht kommunizieren, wenn du immer voraussetzt, sie lügen. Mhm. Weil das tun sie nicht. Es ist ihre eigene Erlebniswelt. Und wenn du aber Mitarbeitende hast, von denen du denkst, dass sie das tun, dann sprich sie doch verdammt nochmal an darauf. Anstatt immer wieder in die Kontrollprozesse zu gehen.
Gut, da muss man miteinander reden können. Auch nicht alle, ne?
Um Himmels
Willen. Selbst Führungskräfte sind nicht unbedingt die geborenen Kommunikationsweltmeister.
Und ganz, ganz wichtig ist ja auch, dass diese Kontrolle von den ganzen Mikroelementen, die macht dich ja auch fest als Führender. Die zieht ja wertvolle Zeit ab von dem, was du eigentlich leisten könntest. Das macht ja nicht nur psychisch was mit dir, es blockiert dich ja auch für deinen eigenen Job, für deinen eigenen Auftrag in deinem Unternehmen. Gestalten von Prozessen, das ist ja die Aufgabe des Führenden. Und diese Prozesse werden keinesfalls kreativer oder mitarbeiterfreundlicher, wenn ich sie auf eine Kontrolle reduziere. Da ist überhaupt kein Wachstum drin in dem Wort.
Ja, nicht nur das. Wir verhindern dadurch Wachstum, aber wir fördern Verlust von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Also ich meine, die Zahlen gibt es ja, die liegen auf der Hand. Ne? Wenn ich mal so eine ZFA oder deine ZMP oder vielleicht wirklich deine DH, wenn die auf einmal sagt, nee, Chef, das mache ich nicht mehr. Was fehlt da auf einmal so innerhalb der nächsten 3 Monate, wenn du die nicht ersetzt in der Kasse?
Wenn das eine Vollzeit-DH ist, hast du dann so einen mittleren 5-stelligen Betrag.
Ja.
Also irgendwas so zwischen 20 bis 30, 35, je nachdem, wo die Praxis liegt, macht nur der in Vollzeit auf jeden Fall.
Die sind dann einfach weg. Das heißt letztendlich, also wenn wir jetzt nicht über diese Zahlen reden, aber wir wollen ja damit sagen, in Vertrauen zu investieren lohnt sich.
Auf jeden Fall. Es ist ja nicht nur die DH weg, es ist auch die Kollegin weg, die die Patienten betreut und führt. Es ist die Co-Pilotin weg, die noch ein anderes Vertrauensverhältnis zu den Patienten hat als Behandler oder Behandlerin. Und das sind Dinge, die unterschätzt man immer. Also wenn du deine Mitarbeitenden nur durch diese Überregulierung führst, anhand von Strichlisten, anhand von immer so, immer gleicher Beginn, immer gleiche Pause, Abweichung davon werden sofort kommentiert oder sogar abgestraft, dann hast du ein Verhalten provoziert in deinen Mitarbeitern, was in Richtung Vermeidung geht. Also es wird mehr Energie darauf verwendet, Dinge zu vermeiden, Situationen zu vermeiden, die zu Fehlern führen könnten, als sich einfach mal Hals über Kopf in ein Risiko zu stürzen oder in so eine Situation zu stürzen und ein Erfolgserlebnis draus zu ziehen. Da kommst du gar nicht mehr hin. Und das ist ein Riesenproblem, weil dann erreichst du ja auch nie den Sinn. Die Sinnhaftigkeit oder die Freude an der Arbeit kannst du ja gar nicht, weil du wirst ja von vornherein gedeckelt.
Ja, und letztendlich das Gefühl, dass mir jemand vertraut und ich jemandem vertrauen kann, ist ja eigentlich die Basis für jedes Miteinander.
Für mich ist das das allerschönste Gefühl.
Man kommt irgendwo hin und weiß, so derjenige, der einem gegenüber sitzt, meine Podcast-Partnerin, man kann sich aufeinander verlassen. Und das hat ja auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. Und wenn man sich so die Zahlen anguckt, Gallup-Studie haben wir ja immer mal wieder, wenn man sich die aktuelle anschaut, ich glaube, wir haben keine 20% Mitarbeiter, die sagen, sie haben ein hohes Vertrauen zu ihrer Führungskraft. Jetzt ist das natürlich deutschlandweit und Gesamtindustrie.
Ja.
Kannst du aus der Erfahrung, auch was Zahnarztpraxen angeht, da einen Haken dran machen oder ist das da nochmal was anderes? Kann eigentlich nicht sein, weil diese Studien bilden ja eigentlich schon so einen Schnitt, so ein Mittel ab. So muss man sie natürlich auch betrachten, logisch. Ne?
Also dadurch, dass diese Studien Mittel abbilden und wir in der Zahnmedizin überhaupt in sämtlichen Care-Geschichten ja nochmal ein bisschen anderes Bild haben, würde ich sagen, dass es bei uns vielleicht sogar noch ein bisschen dramatischer ist. Weil wir arbeiten ja überwiegend mit Frauen nach wie vor, ne? Selbst wenn es auch mehr Männer werden, Gott sei Dank. Aber in den klassischen Teilzeitberufen, in den klassischen Care-Berufen sind überwiegend Frauen beschäftigt. Das ist halt auch einer der Auswirkungen unserer strukturellen Diskriminierung, die wir in Deutschland immer noch haben, zum Thema Gender Pay Gap und so weiter. Aber dadurch, dass du das hast, gehen sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer da auch nochmal unterschiedlich dran. Also ich denke tatsächlich, dass diese Vertrauensgeschichte in Zahnarztpraxen deutlich weniger noch ist als 20%. Spielen viele Faktoren eine Rolle. Da spielt auch häufig immer charakterbedingt auch nochmal ein bisschen Missgunst oder Neid oder irgendwie sowas eine Rolle. Ich trage hier meine Haut zu Markte und die wackelt hier raus und kauft sich die nächste Gucci-Tasche. Das sind so Dinge, die gibt es plakativ an der Oberfläche sicherlich überall. Aber dieser Vertrauensverlust ist eklatant. Also wenn du am Tag 8 bis 10 Stunden mit Anfahrt und sonst was in der Vollzeit bei einem Job arbeitest, wo du dich nicht sicher fühlst, weil du nicht wirklich vertrauen kannst, wo du vielleicht körperliche Zustände oder psychische Zustände oder Schwierigkeiten familiärer Natur oder sonst wie verheimlichst und eine Rolle spielst, brennst du irgendwann aus. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche und das gilt mitnichten nicht nur für Führungskräfte.
Und irgendwann nur noch darauf fokussiert bist, wenn ich was falsch mache, wie verstecke ich das, wie verhindere ich das, dass jemand das mitbekommt.
Genau.
Das kann ja auch zu dramatischen Fehlern führen, weil dann solche Fehler nicht angesprochen werden, sie werden nicht korrigiert. Ja, dann laufen Dinge auf einmal in eine Richtung, die dann, in eine Katastrophe münden, wenn nicht gestoppt wird. Vor allem, wenn die Führungskraft es nicht merkt. Also das heißt ich muss auch sehr aufmerksam
oder nicht
sein.
Merken möchte.
Das oder nicht haben merken wir ja möchte. Auch. Einfach das, es ignoriert im eigenen Unternehmen?
Na klar, indem ich als Führungskraft einfach sage, okay, ich habe die eingestellt, die muss ihre 38 Stunden machen. Das ist hier so Augen zu und durch. Das haben wir tatsächlich oft, ne? Dass man als Führender halt sagt, das ist ihr Job, das ist ihre Aufgabe, sie muss das machen. Und so dieser zweite Blick hinzugucken, warum funktioniert es vielleicht gerade nicht, den vermisse ich tatsächlich immer noch häufig. Wir haben sehr, sehr oft, gerade jetzt in unserer Branche, wenn wir dazu gerufen werden, weil irgendwo Abrechnungsgeschichten nachgearbeitet werden müssen oder so, das klassische Szenario. Und ich kann wirklich schon sagen, dass es klassisch ist, weil es allein im letzten Jahr, 25, bestimmt 11, 12, 13 Mal so vorgekommen ist und wir uns bei uns in der Firma jedes Mal angucken und sagen, es kann doch nicht wahr sein. Und dieses Szenario sieht wie folgt aus. Es ruft uns jemand an und sagt, könnt ihr sofort einspringen? Meine Rezeptionskraft ist länger krankgeschrieben, fällt aus oder geht weg oder muss ihre Mutter pflegen oder was auch immer. Und dann kommen wir dahin und dann sichten wir das und dann filtern wir und dann sehen wir, Mensch, hier ist irre viel liegen geblieben. Hier sind teilweise Sachen noch offen, Rechnungen noch offen, die verjährt sind. Patienteneigenanteile, PA-Pläne, Heil- und Kostenpläne. Und dann fragt man sich, wie kann das passieren? Das passiert, weil die Mitarbeitende, die Kollegin dort vorne so überfordert ist von dieser Kontrollstrecke, dass in dem Moment, wo sie sagt, Chef, das ist hier unsinnig, was ich mache, ich würde das anders priorisieren, und dann wird sie nicht gehört. Und dann haben wir häufig entweder eine Schublade reell oder eine geistige Schublade. Ignoranz. Da werden Sachen reingeschoben. Ja. Da werden genehmigte Pläne reingeschoben. Da werden Rückgabeschreiben von Kassenzahnärztlichen Vereinigungen Monate gebunkert und nicht bearbeitet, weil immer die anderen Dinge, die in der Fehlerkette weiter vorne stehen, priorisiert werden. Mhm. Jeder Patient muss sofort angesprochen, angelächelt
und
werden.
Und alles andere rutscht immer weiter nach hinten.
Das Telefon darf nur zweimal klingeln. Das ist auch so eine völlig bekloppte, Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, überregulierte Regel. Es darf nur zweimal klingen. Das heißt, ich habe eine Mitarbeiterin, die lässt vielleicht die Abrechnung für eine 15.000 Implantatarbeit einfach mal schwupps liegen, weil das Telefon nicht mehr als
zweimal klingelt. Weil die Pizzeria anruft und fragt, wo sie hinliefern soll.
Ganz genau. Und das ist der Punkt, wo ich sage...
Gefällt dir, was du bis hierher gehört hast? Dann abonniere jetzt P11 und bleib dran an Impulsen, Klarheiten und leichter Führung. Viel Spaß weiterhin.
Löst euch bitte von solchen komischen Regeln. Das ist kein Praxisklinge, das ist einfach nur eine Bremse. Und hört mal in die Mitarbeitenden rein, was die sagen würden. Wo ist der Sinn? Was würde ich am Tag morgens am liebsten zuerst machen? Arbeite ich erst die E-Mails ab eine Stunde? Kann ich in der Stunde mein Telefon auf eine KI stellen, dass die Anrufe angenommen werden, Patienten sich abgeholt fühlen, ich aber meine Sachen machen kann und so weiter und so fort. Und das ist so oft passiert und wird auch weiter passieren, dass ich wirklich immer eine Gänsehaut kriege, wenn es an diese Überregulierung geht.
Ich gebe dir gleich noch ganz viel Raum und Möglichkeiten, unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern zu erzählen, wie man das angeht und wie man das alles besser machen kann. Also sofern du da Ideen hast und was zu sagen möchtest.
Ich versuch's.
Du versuchst es. Aber wenn ich das jetzt mal so reflektiere, ich habe dann gerade so einen Dreiklang im Kopf, so aus Fehler verstecken, dann ignorieren und dann vergessen. Um das zu unterbrechen, muss man ja vorne anfangen. Welche Rolle spielt da einer unserer Lieblingsbegriffe? Und wir haben uns entschieden, darüber eine eigene Folge zu machen, vielleicht sogar schon die nächste, nämlich psychologische Sicherheit. Du hast das auch schon ohne die Studie, die wir immer gerne zitieren, schon ein paar Mal erwähnt, wie wichtig das ist, dass der Mensch so eine Sicherheit hat, ja, dass er weiß, und ich glaube, das gehört dazu, zur Fehlerkultur, dass er weiß, ich kann auch Fehler machen. Wie wichtig aber ist es dabei, dass das auch beidseitig ist? Weil, ich meine, wir wollen hier nicht Führungskräfte-Bashing betreiben, ganz im Gegenteil. Muss denn auch so eine Führungskraft, so du jetzt ja als Unternehmerin, du musst doch auch das Gefühl haben, dass du mit deinem Team gut, also dass du da gut aufgehoben bist, dass sie dir auch eine Sicherheit geben, weil du dann auch besser führen kannst. Gehört das immer auf beide Seiten?
Ja klar, das ist total beidseitig. Das ist das emotionale Netz, was uns verbinden sollte, auffangen sollte und uns in Form bringt eigentlich. Also wenn ich als Führende nicht sagen kann, ich habe hier Mist gebaut, könnt ihr mir mal helfen? Was ist es denn dann wert? Ja gar nichts. Dann bin ich mit meinem Stress ja völlig alleine und das ist nicht mein Anspruch.
Und diese Sicherheit lässt natürlich auch eine Art von Fehlerkultur von einer positiven Fehlerkultur viel leichter entstehen.
Ja klar, wir haben immer noch diese Fehlerkultur. Mache ich einen Fehler, bedeutet das Strafe? Um nicht das Wort zu benutzen, es bedeutet auf jeden Fall eine Form von Sanktion. In manchen Firmen bedeutet es sogar einen finanziellen Verlust. Es gibt vielleicht ein Haftungsproblem und da möchte ich unbedingt weg von.
Ja, vor allem, wenn ich dafür bekannt bin, Fehler immer zu sanktionieren, dann fördere ich ja noch viel mehr das Verhalten, Fehler zu verstecken, also quasi nicht entdeckt zu werden. Und dann sind wir ja wieder bei der Kaskade, die wir eben so schön beschrieben haben.
Genau. Also ein Fehler ist immer eine Chance auf Verbesserung. Und wenn ich es schaffe, ein Team zu führen, das relativ vertrauensvoll miteinander arbeitet, wie gesagt, man kann keine Schablonen überstülpen, ne? Aber man hat einen gewissen Teil von Vertrauen. Dann wirst du in deinem Team auch niemanden haben, der aus Dickfälligkeit einfach immer die gleichen Fehler macht. Das passiert dann einfach nicht mehr.
Dann sollte man auf jeden Fall reden. Also
genau,
spätestens
dann muss man reden, aber in so einem Team werden auch die anderen Teammitglieder sagen, ey, hier reiß dich mal zusammen.
In einem guten Team reguliert das Team das ja auch.
Selbstregulierungskräfte, ganz genau. Und so ein Team kann dann halt auch einen Chef auffangen oder eine Chefin auffangen, wenn die mal nicht gut drauf ist. Ne? Und das ist exorbitant wichtig. Also ein Fehler sollte immer eine Möglichkeit sein, besser zu performen und daraus eine Form von Verbesserung zu erzielen. Und bei uns wird es Kindergarten, Grundschule an so gebrandet fast, dass Fehler ein Versagen ist. Und eigentlich ist es das nicht. Ein Fehler ist, wie soll ich es ausdrücken? Ein Fehler ist quasi ein Aufmucken des Systems, was du etabliert hast, und es zeigt eine Schwachstelle auf.
Hier an dieser Stelle funktioniert es nicht.
Genau. Ja. Und dann wird es einfach korrigiert. Also du kannst es mit einem Wasserkreislauf vergleichen, an der Stelle leckt's. Und dann änderst du das, kommt eine neue Muffel drauf und dann läuft es halt wieder rund. Und das ist eine Sache, das kriegen wir irgendwie von den Personen noch nicht getrennt. Aber diese Sanktionen, die machen so viel mit Menschen. Weil ganz viele können das nicht trennen von ihrer eigenen Psyche. Die fühlen sich abgewertet, die fühlen sich schlecht. Und ganz häufig kommt dann diese Geschichte mit der Verdrängung bis hin zur Prokrastination. Und dann kannst du nicht mehr performen. Das funktioniert nicht.
Jetzt bekommt auch eben dieses Thema, was du angeschnitten hast, nochmal eine ganz andere Bedeutung für mich, nämlich diese situationsbezogene Kontrolle erinnert mich sehr stark an eine der Grundlagen des Qualitätsmanagements, den PDCA-Zyklus.
Genau.
Plan, Do, Check, Act. Und das Wichtigste ist ja Check, aber an der richtigen Stelle.
Genau.
Läuft dein System noch? Inwieweit baut man dann vielleicht solche Mechanismen auch ein? Also du sagst jetzt, situationsbezogen würde ja bedeuten, mir fällt gerade etwas auf. Aber wenn wir jetzt medizinisch denken, prophylaktisch, wäre es ja ganz cool, Mechanismen einzubauen, wo wir sagen, ich schaue vorher, bevor etwas passieren könnte, kann man sowas auch in das System Zahnarztpraxis einbauen? Und wenn ja, wie? Ja, wir sind schon bei Lösungsvorschlägen, wollte ich mal gar nicht hin, aber fangen wir schon mal an.
Also kannst du in jedem Fall einbauen. Ich denke, auch da gibt es ein von A bis Z, so ungefähr. Desto statischer die Prozesse sind, desto häufiger sie sich wiederholen, desto einfacher ist das. Desto mehr
weil sie regelmäßig sind,
weil sie Routinen sind. Ja. Und da haben wir ja immer das Ziel im QM, dass wir automatisierte Vorgänge haben, weil die weniger fehleranfällig sind. Aber wir haben in jeder Praxis unfassbar viele Schnittstellen von Mensch zu Mensch. Und das sind die in Anführungsstrichen fehleranfälligsten Schnittstellen. Ich will hier das Wort Fehler gar nicht einführen eigentlich, sondern das sind die...
Wir haben heute noch gar nicht über Fehler gesprochen.
Das sind die, sagen wir mal, pflegebedürftigsten Schnittstellen. Also die brauchen Pflege im Sinne von Care. Also nicht reparieren, sondern sie brauchen eine proaktive Pflege. Dass ich diese Beziehung zwischen den Menschen situativ tatsächlich erkenne.
Ja, ich muss mich um mein System kümmern.
Das ist der höchste Anspruch an Führung, den es gibt. Der höchste Anspruch an den Führenden. Der muss fix in der Situation da sein. Der muss innerhalb von Sekunden entscheiden, ich schreite ein oder nicht. Ich lasse sie sich jetzt selbst erstmal eine halbe Stunde hauen und gucke später hin. Solche Geschichten, ne, das musst du ratzfatz ganz, ganz schnell manchmal treffen. Und da tun sich halt viele Menschen wirklich schwer. Und wenn du ein Führender oder eine Führende bist, die sich selbst mittlerweile so gut kennt und weiß, das ist gar nicht meins, ich kann das nicht, ich mag nicht in diesen Clinch gehen, dann such dir jemanden, den du dazwischen schaltest.
Der das übernimmt, das kann man ja machen.
Ganz genau.
Ich muss
ganz
ja nicht auch als Zahnärztin, als Zahnarzt jede Führungsaufgabe übernehmen. Ich kann das tun, wenn ich es gut mache, überhaupt gar keine Frage. Aber ansonsten jemanden wirklich dazwischen schalten. Nochmal eine kurze Frage an dich. Was ist denn so deine konkrete Vorstellung als Unternehmerin, als Mensch, als Frau in deinem Team, wenn du sagst, ich möchte vertrauensvoll führen, aber trotzdem die Kontrolle behalten?
Ja, also meine größte Challenge oder meine größte Herausforderung, oder was, wie meinst du das jetzt?
Ja, auch ne, wie du daran gehst.
Ich das
weil
mache.
Ich weiß, ich bin ja sehr sicher, dass das so schon so ein bisschen deiner Art entspricht. Ja.
Ja.
Du führst sehr vertrauensvoll, du lässt lange Leine in Hannover.
Ha, okay, ein Wortwitz.
Ja, ja. Aber ich trinke gerade hier Wasser aus einem Hannover 96 Glas. Deshalb musste ich. Also den konnte ich nicht liegen lassen.
Nein,
ne?
Natürlich nicht.
Okay, nein, also ich kann mir jetzt vorstellen, ich kenne dich ein bisschen und würde dich so einschätzen und sagst, Vertrauen, du gibst ganz viel Vertrauen, aber du möchtest natürlich die Zügel in der Hand halten. Und das ist so eine ganz banale Frage. Wie machst du das, dass das gelingt?
Tatsächlich ist das echt schwer. Also das ist wirklich, wirklich schwer. Und ich würde sagen, das ist meine Lebensaufgabe, die ich mir irgendwie selber gestellt habe. Und ich habe Teile von unserer Führung, von unserem Unternehmen gemeinsam mit dem Team in der jetzigen Form, dem harten Kern, mit einem Coaching entwickelt und die sind natürlich festgeschrieben. Aber auch hier ist es so, dass ich bei uns auch ein QM habe, aber ein QM, das sehr vital ist, hätte ich jetzt fast gesagt. Also
es lebt.
Es lebt,
es
aber richtig.
Sich. Es ist nicht
also
starr.
Es ist wie ein Sauerteig. Du musst es regelmäßig füttern. Manchmal sprengt es den Deckel, ne? Und manchmal hat es auch ordentlich Blubberblasen. Aber es funktioniert wirklich gut. Wir haben Sachen festgelegt, Leitbild haben wir festgelegt, wie sind wir mit unseren Kunden, wie sind wir mit uns. Und wir haben auch festgelegt, was bei uns die No-Gos sind, was zu einer sofortigen Kündigung führt. Da stehen solchen Sachen drin wie Vertrauensmissbrauch, Lügen und Betrügen.
Also das Wort Vertrauen ist schon in euren Leitbildern, ist bei euch festgelegt.
Ganz genau.
An bestimmten Stellen.
Ganz genau. Und dann ist es so, dass ich mit meinen Kolleginnen in den Einstellungsgesprächen immer schon Kolleginnen dabei habe, die mit mir auch damals angefangen haben. Ich vertraue mir nicht nur alleine, sondern ich hole auch meine Wegbegleitenden dazu. Und dann entscheiden wir, passt jemand zu uns oder nicht. Und wir sind der festen Überzeugung, dass wir eigentlich jedem alles beibringen können. Es muss aber halt die Chemie stimmen und es muss zu uns passen und es muss jemand sein, der diesen Weg auch mitgeht. Und dann ist es so, dass ich einfach nur Stundenkontingente vereinbare mit meinen Mitarbeitenden und die bekommen natürlich die Kunden zugewiesen und den Rest überlasse ich ihnen selber. Und das ist immer so schön zu sehen, wenn jemand Neues anfängt, der das nicht so kennt, der am Anfang richtig struggelt und es überhaupt nicht verstehen kann, dass das so ist. Ne? Dass es mir völlig egal ist, ob jemand um 8.15 Uhr oder um 8.45 Uhr vorm Rechner sitzt, solange die Arbeit fertig ist.
Wobei es gibt ja Menschen, die brauchen das. Die brauchen genau so eine Struktur. Ne? Wenn du die entscheiden lässt, wann kommst du zur Arbeit, kommen die irgendwann gar nicht mehr.
Ja, solche haben wir auch dabei. Und denen helfen wir dann, diese Struktur für sich persönlich zu entwerfen. Ich achte auch darauf, dass die dann die Kunden kriegen, die auch so eine Struktur brauchen.
Ist das auch das Vitale, was du
das
eben meinst?
Das Vitale.
Das Vital heißt auch anpassbar
ganz
an
genau.
die Situation. Und dass selbst, wenn jemand sagt, ich brauche starre, strenge Regeln, darf man diese Regeln für sich so anwenden, dass sie dann ins eigene Leben passen?
Ganz genau. Also ich habe Mitarbeitende, die hören um 16 Uhr auf, weil sie das für sich brauchen. Da kommt dann Familie oder Kinder oder auch einfach nur eine Fahrradtour irgendwo im Wald und die hören um 16 Uhr auf. Aber die haben ihre Kunden dann auch fertig. Und ich habe andere, die fangen um 7 an, hören um 11 auf, sind dann 2 Stunden woanders, haben einen anderen Fokus, merken vielleicht auch zwischendurch selber, dass sie den Fokus verlieren, was anderes machen und dann legen die ein bisschen später wieder los. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das geht natürlich auch nur bei euch und so. Nee, das stimmt nicht. Das geht auch in anderen Firmen. Es geht natürlich nicht, dass man einfach bei der Assistenz mal eben 2 Stunden wegläuft. Aber man kann auch in Zahnarztpraxen mit Schichtsystemen arbeiten, die es Mitarbeitenden ermöglichen, einen halben freien Tag zu haben. Ne? 6 und 6 und solche Geschichten. Mhm. Wir sind nur noch nicht bereit genug, das zu etablieren, weil wir immer denken, ach, dann kommt kein Patient mehr oder so. Ne?
Ja, und ich höre den Satz, das kann ich bei mir nicht etablieren. Ich bin doch so eine kleine Praxis mit 2 Mitarbeiterinnen. Geht trotzdem,
natürlich.
Oder? Wenn man will. Wenn
natürlich.
Man sagt, nee, ich will die Strukturen so bauen,
genau.
Dann wird es irgendwie funktionieren.
Das wäre auch der Beginn der Transformation in Richtung unserer jüngeren Generation, weil die haben diesen Anspruch ja jetzt schon. Ja. Und ich kann noch ein kleines Beispiel geben. Gerade gestern hatten wir wieder Teamsitzung. Unsere Teamsitzung findet immer online statt, weil wir ja sehr dezentral arbeiten.
Also jetzt mal für euch, nicht, dass ihr jetzt Schnappatmung bekommt. Wir erscheinen immer sonntags, aber wir nehmen gerade an einem Donnerstag auf. Also die Teamsitzungen bei Dentastigo sind nicht samstags.
Die waren auch schon samstags.
Aber da seid ihr auch flexibel.
Da
ne?
sind wir so. Völlig flexibel. Ja. Also wie gesagt, Stundenkontingent pro Woche, wie die Mitarbeitenden arbeiten wollen, ist denen überlassen. In unserer letzten Teamsitzung haben wir tatsächlich besprochen, wie wir Stunden umverteilen, weil wir eine Mitarbeitende verloren haben, die das im Onboarding nicht geschafft hat. Das habe ich irgendwann in einer anderen Folge schon mal erzählt, dass das immer wieder mal vorkommt, dass jemand feststellt, solche Strukturen sind nichts für mich und das ist dann auch völlig okay, da sind wir alle fein mit. Jetzt habe ich das Team gefragt, wie machen wir es? Wir haben sehr viele Neuanfragen, wir haben jetzt eine Warteliste einführen müssen deswegen. Und ich habe dann das Team gefragt, soll ich eine neue Kollegin jetzt proaktiv suchen? Soll ich Anzeigen schalten? Soll ich das machen? Und ich war dann ganz geflasht, weil sie halt alle meinten, nee, also bitte nicht. Also wir sind jetzt gerade so und so viele, lass uns erstmal das alles wieder richtig zurechtruckeln. Wir müssen da teilweise unsere Rollen auch noch finden. Im letzten Jahr haben insgesamt 3 neue angefangen, auch noch spät im Jahr. Die sind noch kein halbes Jahr dabei, aber so, als ob sie schon immer da gewesen wären. Und spontan haben dann einige aus dem Team gesagt, weißt du was, ich kann tatsächlich 5 Stunden mehr die Woche machen. Und dann kam die nächste und sagte, ich kann 4 mehr die Woche machen. Und eine andere meinte, ich kann auch 2 bis 4 Stunden mehr die Woche machen. Lass uns das mal eine Zeit lang machen, bis klar ist, welche von den Neukunden wirklich bei uns bleiben oder welche wir wieder verlieren und so weiter. Und das ist das, was ich meine. Ich habe das Vertrauen ins Team gegeben und habe gesagt, soll ich eine neue Kollegin suchen oder schaffen wir es alleine? Und ich kriege dann die Lösungsvorschläge aus dem Team. Dann kann mir halt auch keiner sagen, die blöde Olle lässt uns wieder schuften und ne, sondern sie haben es selbst angeboten und wir kriegen die ganze Geschichte schön hin.
Ela, du hast ein schönes Beispiel gerade gegeben, wie das bei euch alles läuft. Jetzt haben wir ja Zahnärztinnen, Zahnärzte, Praxismanagerinnen, Praxismanager, die uns zuhören. Lass uns doch mal konkret überlegen, Was heißt das eigentlich für jemanden, der sagt, ja, auch bei uns steht Vertrauen im Leitbild und ich möchte das auch leben? Wie fängt man da an, indem man sich als Führungskraft schon mal dazu entscheidet, nicht mehr alle selber zu entscheiden? Was ist so der erste Weg, falls man das überhaupt so sagen kann?
Zuerst müsste ich mir mal überlegen, welche Kultur möchte ich in meiner Praxis haben? Ich möchte als Kultur einen vertrauensvollen Umgang haben mit meinen Kolleginnen und mit mir, auch selber im Rückbezug. Und das heißt, ich fange damit beim Einstellungsgespräch an, in der Teamsitzung an, indem ich das erstmal kommuniziere, dass es so ist. Ich muss ja auch immer damit rechnen, dass Leute von woanders kommen, die das nicht kennen, dass ich junge Menschen habe, Auszubildende, die dann noch unsicher sind. Und ich muss das als Führungsperson entsprechend vorleben. Das heißt, natürlich muss ich Wert darauf legen und klar kommunizieren, dass bestimmte Dinge einfach nicht verhandelbar sind. Also immer dann, wenn es um Dritte geht, wenn es um Verantwortung geht, um medizinische Geschichten geht, da gehe ich natürlich in die Autorität und bestimme die Prozesse als Zahnärztin oder Zahnarzt selber.
Als gegeben.
Als gegeben. Alles andere sollte aber gestaltungsfähig sein. Und diese Möglichkeit zur Gestaltung kann ich ja relativ einfach meinen Mitarbeitenden vermitteln. Also solche Geschichten wie zum Beispiel Teamausflug planen. Einfach mal nicht sagen, ja, wo wollt ihr diesmal hin? Zum Griechen, zum Spanier oder ins Varieté, was hier immer so der Klassiker ist, sondern einfach mal sagen, wisst ihr was? Ich stelle euch ein Budget von 5.000 Euro zur Verfügung. Plant bitte einen Ausflug mit unserer Praxis. Das könnte man zum Beispiel machen. Da betraut man dann zwei Menschen mit aus der Praxis, die das machen und hab was abgegeben. Ich muss mich aber auch dann dahin fügen. Ja, ich kann dann nicht sagen, nee, ich will nicht in Heidepark, ich fahre nicht Karussell.
Ja, da muss man dazu stehen.
Man muss dazu stehen und man macht das dann bitte auch mit. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Ich habe natürlich als Führender eine Vorbildfunktion, aber du musst auch mal Dinge mitmachen und aushalten. Ne, man muss nicht jeden Quatsch mitmachen, völlig klar, aber man sollte sich nicht zu doll exponieren, weil sonst bringt es ja auch nichts.
Muss man da nicht vielleicht sogar einen Schritt vorher anfangen, weil Vertrauen kann man, glaube ich, auch sehr unterschiedlich für sich selber definieren.
Ja.
Jeder hat da einen anderen Begriff, jeder hat da eine andere Vorstellung, was Vertrauen heißt. Jetzt bist du konkret mit Beispielen eingestiegen, was kann man in der Praxis tun? Ist es als Führungskraft nicht erstmal wichtig, so ein bisschen Inner Work zu betreiben, um generell mal herauszufinden, was heißt das denn für mich, wenn ich meinem Team sage, Vertrauen ist eine Basis bei uns. Vertrauen gehört zum Leitbild. Da muss ich mir doch erstmal generell im Klaren sein, was verstehe ich denn überhaupt darunter?
Selbstverständlich. Da bin ich jetzt von ausgegangen, dass man sich dann selbst die Karten schon gelegt hat und bereit dazu ist.
Gut, das wollte ich nämlich sagen.
In Vorleistung zu gehen.
Erstmal muss man ja die Basis legen und die fängt bei einem selber an.
Du hast absolut recht. Du musst in Vorleistung gehen. Du musst erst Vertrauen geben, bevor du welches bekommst. Und das ist ja die Königsdisziplin, das allerbeste Gefühl ever, ob du Eltern bist oder Führender, wenn du merkst, dein Team ist im Vertrauen zu dir. Also es gibt nichts Motivierenderes, finde ich, an dieser Stelle. Da kommt keine BWA, kein Gewinn, gar nichts dran. An dieses Gefühl, wenn ein Mitarbeitender kommt und sagt, ich brauche mal deinen Rat. Können wir mal da und da drüber sprechen? Also besser geht es eigentlich nicht. Die Gefahr, solche Menschen wieder zu verlieren, ist relativ gering. Außer wenn sie sich verlieben an Orte, die 600 Kilometer weit weg sind. Aber ansonsten eben eher nicht. Und das ist quasi die Königsdisziplin. Wenn du Vertrauen möchtest, musst du erst welches schenken. Und wenn du das geschafft hast und das auch tatsächlich vorleben kannst im tagtäglichen Umgang, also Finger weg von diesem Mikrokontrollieren, dann wird es sich nach einer Zeit so entwickeln. Das braucht aber, das geht nicht von heute auf morgen und man kann es auch nicht festlegen. Also du kannst nicht sagen, ich habe jetzt eine vertrauenswürdige Führung oder eine vertrauensvolle Führung. Das funktioniert nicht, weil das etwas ist, was man empfinden muss.
Jetzt hast du eben als Beispiel so ein paar Klassiker genannt. Ich lasse das Team, den Teamausflug, das nächste Event machen. Ja. Also Dinge, wo auch, sage ich mal, wenn dann mal Fehler passieren, wenn mal Ungenauigkeiten drin sind, dann ist es nicht so dramatisch, was die Konsequenzen angeht. Wie würdest du das in der Praxis angehen, wenn du selber für dich entscheiden willst, ja, Vertrauen heißt auch, immer mehr loszulassen. Also auch das kann man ja nur schrittweise machen.
Ja.
Wie fängt man da an? Überlegt man dann, also generell könnte man sich durch einen Plan machen, ne? Könnte man sagen, okay, ich habe jetzt einfach vor, das und das irgendwann nicht mehr zu delegieren, das und das irgendwann nicht mehr zu kontrollieren. Ist das so eine Idee, sich da an seine eigenen Grenzen so ein bisschen ranzutasten?
Auf jeden Fall. Also das kann ja auch nicht jeder. Es kann ja nicht jeder sofort sagen, so ab morgen macht ihr das und ich gucke es mir nur noch an und wir sprechen regelmäßig drüber. Das kann ja auch nicht jeder. Sachen abzugeben kann auch schmerzhaft sein. Man muss auch mit sich selbst immer wieder in den Diskurs gehen. Schaffe ich das, schaffe ich das, schaffe ich das? Ich muss es ja von meinem Selbstwert auch trennen, dass es jemand anders macht. Vielleicht macht es jemand anders besser als ich. Kann ich das aushalten? Das ist ja alles.
Möchte ich, dass jemand irgendwas besser kann und macht
ganz
als
genau,
ich?
Ganz genau. Ja? Ne, bin ich ein Sonnenkönig? Kann ja. ich neben mir niemanden dulden? Das sind alles so Geschichten. Da kommt ja noch ganz viel von einem selber mit hoch. Aber so simple Dinge, die hören sich einfach an, sie sind super anstrengend. Zum Beispiel Thema Teamsitzung. Wie oft haben wir das, dass eine Teamsitzung ein Monolog ist vom Führenden oder von einer PM oder so? Man kann tatsächlich Teamsitzungen reihum präsentieren lassen. Jeder macht mal eine. Interessant sind dann die Blickwinkel, die man hat. Ne? Ein Azubi im dritten Lehrjahr macht das anders als jemand anders. Man kann Öffnungszeiten diskutieren. Man kann sagen, wir machen hier heute eine Sitzung. Ich möchte, dass ihr euch alle mal in Patienten hineinversetzt. Ihr seid selber Patienten bei Ärzten. Was würdet ihr denn sagen? Was sind Öffnungszeiten, die ihr braucht?
Und das sind ja schon, denke ich, sehr verantwortungsvolle ja, Themenbereiche. Ne? Da ein Team ja, mitzunehmen,
auf
Verantwortung geben, heißt ja auch Vertrauen schenken.
Ja, auf jeden Fall. Oder zum Beispiel so eine Geschichte wie, dass man über Materialien spricht. Dass man die Mädels aus der Assistenz, die Jungs aus der Assistenz mal ranholt und sagt, ich habe irgendwie immer Probleme mit dem und dem Material, ich würde gerne anderes anschaffen. Kennt jemand von euch eins aus einer anderen Praxis oder so? Wollen wir mal welche testen? Anstatt einfach irgendwo 35.000 Pakete von irgendwas zu bestellen, die Mitarbeitenden, die das annehmen, auschecken, einchecken müssen, kriegen einen halben Wirkanfall, weil es steht noch so viel von einem anderen Zeug im Schrank und wieder irgendwas einfach nur übergestülpt. Also plakatives Beispiel, I know, aber tatsächlich geht es darum, den Menschen, die in deiner Praxis für dich arbeiten, das Gefühl zu geben, sie sind Teil, wieder bei Teilhabe und Mitbestimmung und mit ihnen vertrauensvoll Entscheidungsprozesse zu teilen. Natürlich musst du am Ende des Tages selbst entscheiden, kaufe ich das oder kaufe ich das nicht. Aber die Erfahrung der Mitarbeiter mit einzubeziehen, ist absolut sinnvoll.
Ja, und vor allem auch damit umzugehen, dass wenn sie nicht so entscheiden, wie du es machen würdest, dass du ihnen das nicht sofort wieder um die Ohren haust. Ne?
Genau.
Auch Meinung, das muss man aber lernen.
Genau. Meinungsäußerungen sind willkommen. Das muss ich dem Team vermitteln. Ich muss dem Team wirklich aktiv spiegeln, dass ihnen nicht die Haare ausgerissen werden, wenn sie eine gegenteilige Meinung haben, solange die Meinung fundiert ist oder auf Erfahrung beruht. Die kann auch auf einer irrigen Annahme beruhen, das ist egal, aber sie muss vernünftig vorgetragen sein und darf nicht aus einem Machtvakuum oder aus einer Blockadehaltung kommen. Und wenn du dann andere Meinung hast, musst du die handeln können.
Was glaubst du, wie lange dauert sowas? Also kann man, ich weiß, das kann man sich großartig in Zeit packen, aber wenn man sich jetzt vorgenommen hat, ja, diese Form der Kultur ist mir wichtig, diese Transformation will ich angehen und man macht das auch gut. Dauert das 3 Monate, 6 Monate, muss man dann nach einem Jahr gucken, habe ich es geschafft? Hast du da Erfahrung?
Also es dauert schon länger. Das ist nichts, wo du sagen kannst, ich fange da heute mit an.
Das ist kein 12-Wochen-Programm.
Und August 2027 sind wir fertig. Das funktioniert nicht. Ja. Es hat damit was zu tun, dass jeder Mensch ein unterschiedliches Wachstumstempo hat. Manche kommen besser zurecht, andere nicht. Du wirst welche verlieren auf dem Weg in diese Richtung, die sich gar nicht auseinandersetzen wollen, sondern die vielleicht wirklich gerne ja, als weisungsgebunden arbeiten wollen. Das gibt es. Die möchten sich nicht beschäftigen.
Da spricht ja auch nichts gegen.
Spricht also überhaupt nichts dagegen.
Eine gute Führungskraft baut ja jeden Charakter in sein Team so ein, dass es funktioniert.
Genau, spricht überhaupt nichts dagegen. Ich darf dann halt nur nicht vergessen, einen gewissen Gerechtigkeitsfaktor auch drin zu behalten, weil das triggert jeden. Also unabhängig, wie du bist, ob du A, B oder C bist, so ein gewisses Gerechtigkeitsding haben wir alle. Wenn wir nicht gesehen werden, fühlen wir uns schnell ungerecht behandelt. Das heißt, ich muss als Führender auch die Bienen auf dem Schirm haben und muss sie regelmäßig feedbacken, dass ich sie sehe. Und da geht es nicht um Getöse, sondern wirklich nur um Sichtbarkeit, was ein Riesenthema ist. Ein Riesenthema. Mhm. Und wenn du so unterwegs bist, musst du dich darauf einstellen, dass du Leute verlierst, dass sie ihr individuelles Wachstumstempo haben, dass welche dazukommen, die Radau machen. Aber du kannst in jedem Lebensalter, ob du jetzt frisch die Praxis übernommen hast oder ob du sie schon lange hast oder ob du in 5 Jahren abgeben willst, kannst du mit diesen Dingen einfach beginnen. Das ist überhaupt kein Problem.
Beginnen musst du ja irgendwann, weil unter Umständen Transformation heißt ja ganz oft auch Dinge zu tun, die das Team vorher nicht gewohnt war.
Genau.
Also musst du ja auch damit rechnen, dass da Widerstände kommen, gar nicht mal so bewusst, sondern eher so, oh, was müssen wir denn jetzt machen? Das kennen wir vom Chef gar nicht, von der Chefin. Wie meint er das? Meint er das wirklich so? Sollen wir das so tun? Also dass da so eine Art Unsicherheit entsteht, das kann ja durchaus schon mal so ein erster Stolperstein sein auf dem Weg zu einer Vertrauenskultur.
Unbewusste Blockadehaltung und dann Misstrauen, wenn man es jahrzehntelang nicht anders kannte. Das kann gar nicht sein. Das ist Misstrauen.
Also man nimmt es ihm nicht ab oder ihr.
Genau.
Ja, man traut ihr das nicht zu, kauft ihr das nicht ab. Ja.
Genau, einfach nur eine weitere Zahnärztin, ein weiterer Zahnarzt, der uns hier was Tolles erzählt.
Hat einen Podcast gehört, jetzt will er die Praxis anders führen.
Der will alles neu machen, neumodisches Gelumpe. Ne? Wir haben schon alles
so
Mögliche
Quatsch.
Gehört, so ein Blödsinn. Ja. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass sich auch die führenden oder große Teile der jetzt Führenden aus anderen Generationen kommen als die Vorgänger. Und dass es auch dort immer mehr um Teilhabe und Mitbestimmung auch geht. Also ich kenne viele jüngere Zahnärztinnen und Zahnärzte, die wollen gar nicht so führen wie früher, haben dann aber häufig das Problem, dass sie auf ein Team stoßen bei einer Übernahme oder so, das noch von früher geführt wurde.
Und die Veränderung nicht möchte,
und die
fürchtet
Veränderung nicht
oder
möchte.
Ne? Wie auch
ganz
immer.
Genau.
Ja, Veränderung wollen wir ja
ganz
nicht so
genau.
gerne.
Nee, ja, ne? Ist anstrengend. Muss man Flagge zeigen und hat man auch mal eine schlaflose Nacht oder so. Ne? Das ist nicht von allen gewollt. Aber auch als Führender habe ich auch eine Verantwortung für mich selber und ich muss ja sehen, für was halte ich denn meinen Kopf hin? Und das ist einer meiner Lieblingssätze, wenn ich irgendwas mindestens 8 Stunden am Tag mache, muss es schön sein. Es muss Spaß
ja,
machen.
Das wäre ja auch doof, wenn nicht.
Ja,
oder?
Eben.
Ich meine, und wie viele Menschen, das wollen wir jetzt bitte nicht diskutieren, aber da denke ich jetzt gerade dran, wie viele Menschen gehen jeden Tag zur Arbeit und wissen,
ja.
Ich habe da keinen Bock drauf.
Genau, ich tue es nur für
Geld. Kommen abends nach Hause und denken nicht an den schönen Feierabend,
ja.
Sondern an diesen doofen Arbeitsbeginn.
Ja.
Am nächsten Morgen. Ne?
Ja.
Also das ist ja wirklich nicht schön. Deshalb finde ich schon, wenn Führungskräfte, Praxisinhaber, Inhaberinnen das schaffen, so eine Kultur aufzubauen, das ist ein wunderbarer Weg zum Erfolg auch der Praxis. Letzte Frage jetzt in dem Zusammenhang. Wie weit steht da dir, also nicht dir persönlich, sondern dir Führungskraft, auch dann schon mal die eigene Ungeduld im Weg, weil du hast eben selber gesagt, das braucht Zeit.
Mhm.
Man weiß aber nicht wirklich, wie viel Zeit es denn tatsächlich braucht. Dann hat man sowas im Kopf und dann denkt man so, ach, da passiert nichts. Warum gehen die denn nicht mit? Jetzt mache ich doch schon alles. So eigene Ungeduld zu überwinden, ist, glaube ich, da auch sicherlich eine Herausforderung.
Ungeduld zeichnet ja auch häufig Menschen aus, die geistig sehr flexibel sind und die auch schnell sind im Denken und die viel vorhaben. Die müssen es einfach durchhalten. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass gerade diese Menschen häufig auch eine hohe Begeisterungsfähigkeit haben. Also wenn ich von irgendwas ganz überzeugt bin, dann bin ich auch manchmal viel zu schnell. Und andere legen mir das dann oft als Ungeduld aus. Das ist es aber eigentlich gar nicht. Ich bin in meinem Kopf nur schon bei Schritt 17 und die anderen vielleicht noch bei 5.
Weil du es gerne hättest, weil du selber weißt, wie es funktionieren kann.
Ich sehe das Potenzial.
Ja.
Ich sehe das Potenzial, ich will das jetzt
aber
unbedingt.
Aber du brauchst dafür auch die anderen.
Ganz genau. Und das ist eine von den Dingen, die die negative Seite in Anführungsstrichen der Medaille sind, obwohl ich das nicht werten will. Wenn du geistig relativ agil bist und viel in Vision, Strategie und Taktik unterwegs bist, musst du dich selber immer wieder bremsen, damit du die anderen nicht verlierst, damit die durch diese Zentrifugalkraft nicht rausgeschmissen werden. Ne? Und du musst das wirklich durchhalten, aber gleichzeitig kannst du deine Begeisterungsfähigkeit ja völlig ausleben und das ist so ansteckend. Na, also ganz viele, die ich kennengelernt habe, spiegeln mir oft in solchen Bereichen, dass sie mich da als Motor sehen und dass sie sich immer wieder fragen, wie ich das mache. Und ich sage, ich mache eigentlich gar nichts, ich finde es einfach nur toll, ich möchte das umsetzen. Und ganz viele habe ich mitgerissen auf diese Art und Weise. Und ich kenne auch ganz viele Zahnärzte und Zahnärztinnen, die so sind, die von ihrem Thema, was sie können, so begeistert sind, dass sie zum Beispiel eine rechte und eine linke Hand in der Assistenz haben, die schon genauso sind. Und das ist.
Ja, du entwickelst die Menschen ja auch, wenn du das gut machst, durchaus jetzt nicht zu Ebenbildern, um Himmels Willen.
Nein.
Da sind wir wieder bei den Habsburgern.
Zu Partners in Crime.
Genau. Wir wollen ja keine Klone, nur damit die gut zu uns passen. Partners in Crime finde ich gut. Ich finde, das ist ein toller Weg. Und du bist für mich auch so ein schönes, darf man das so sagen? Wie sagt man heutzutage dazu? Role Model?
Ach du großer Gott.
Role Model. Nee, weil ich habe dich ja auch genauso erlebt. Als Unternehmerin, wo du mit viel Begeisterung dein Team aufbaust, neuen Ideen immer positiv gegenüberstehst, dein Engagement beim Fußball, das ist eine Vision von dir, die lebst du. Und
ja,
da hast du so viele Dinge im Kopf. Und wir haben schon oft über Sachen gesprochen, wo du sagst, und das will ich noch machen. Und in 2 Jahren sind wir da. Und das machen wir. Und dann haben wir die Idee gehabt, lass uns einfach mal so einen Podcast machen. Und
ja, genau.
Jetzt machen wir den auch schon ein paar Wochen. Also ich finde, das gehört auch einfach dazu. Und das alles funktioniert nur in einem vertrauensvollen Umfeld, weil sonst verliert man auch sehr schnell die Lust.
Ja, natürlich. Und es ist nicht nur die Lust an Dingen. Und man darf es auch nicht immer so darstellen, als sei das alles nur positiv. Ich aus meiner eigenen Erfahrung kann sagen, ich brauche dieses vertrauensvolle Umfeld auch ganz massiv dann, wenn ich selber Fehler gemacht habe, wenn ich selber traurig bin, wenn ich mich schäme, wenn ich in dieses Gefühl der Scham zulassen muss, weil ich echt einen Fehler gemacht habe, jemandem zu nahe getreten bin oder irgendwas nicht haben kann oder so. Ne? Weißt du, wie ich das meine?
Und ja, so Vertrauen so als die eigene, da sind wir wieder beim Thema.
Ja.
Psychische Sicherheit,
ja.
Psychologische Sicherheit, nennen wir es doch mal so, Vertrauen als so eine emotionale Hängematte, wo du weißt, da kannst du dich reinlegen.
Genau.
Und diese Hängematte, wenn keine Bäume da sind, hast du zwei Mitarbeiterinnen, die sie festhalten.
Zum Beispiel, ne? Und ohne dieses Vertrauen, was ich habe, dass ich auch in meinen eigenen Fehlern mich mal baden kann und sagen kann, oh, was hast du da wieder gemacht, würde ich ja auch in so einer Blockade sein. Und dann könnte ich das gar nicht verarbeiten oder bearbeiten, weil dann, ich denke, dann musst du weitermachen, du kannst die Firma nicht im Stich lassen, du musst performen. Aber dadurch, dass ich innehalten kann, weil ich dieses vertrauensvolle Umfeld habe, sorgt das auch dafür, dass ich psychisch gesund bleibe. Und ich glaube, viele von diesen Burnout-Geschichten bei Zahnärztinnen und Zahnärzten, die ja echt massiv zunehmen, haben auch damit zu tun, dass ich mich alleine an der Front fühle, weil ich nicht zulasse, dass jemand im Vertrauen mit mir an der Front steht.
Freue ich mich auch drauf. Reden wir in ein paar Wochen drüber. Burnout, Resilienz und all diese Dinge haben wir uns auch fest vorgenommen. Was hast du noch so für drei Wortsätze zur heutigen Folge?
Ach du großer Gott, muss ja rechnen.
Was gibst du den Leuten? Ja, es dürfen auch vier Wörter sein. Aber nochmal so als kleines Fazit. Vertrauensvolle Unternehmenspraxiskultur braucht vor allem was?
Begeisterungsfähige Inhaberinnen und Inhaber. Vertrauensvolle, positive Energie im Team als Geschenk ans Team, proaktiv, ohne dass sie was leisten müssen. Und als letztes so ein Motivationsspruch aus dem Sport, weiter, immer weiter.
Weiter, immer weiter ist was für Visionäre, aber für alle anderen auch, ne? Weil wer glaubt, wer sofort bei dem ersten Fehler, bei der ersten Hürde glaubt, es geht nicht mehr weiter, der hat ja wahrscheinlich auch kein vertrauensvolles Umfeld, um in so einer Situation, du hast es eben geschildert, deine Emotionen, wo du sagst, da brauchst du andere, wird es nicht funktionieren. Wie ist das bei euch? Arbeitet ihr in einem Umfeld, wo ihr den Menschen vertraut? Vertraut man euch? Seid ihr Führungskräfte, die gerne Vertrauen schenken? Könnte man uns ja vielleicht mal schreiben, oder?
Ach,
auf LinkedIn, auf Instagram oder so. Ne? Also definitiv, ihr wisst das, wer uns schreibt, wer das schon getan hat. Wir lesen alles, wir kommentieren alles. Und warum machen wir das? Ela, ich darf es auch an dieser Stelle wieder sagen, weil es uns einfach auch riesen Spaß macht, das zu tun hier.
Auf jeden Fall.
Ja, dann sage ich dir mal wieder, danke für diesen tollen Talk. Mal wieder bei dir, bei Dentastico, in der Talentspiele in Hannover. Also, mach's gut, meine Liebe. Und ihr macht's auch gut. Bleibt gesund, stabil, optimistisch. Tschüss.
Tschüss.
Das war P11. Praxis einfach leichter führen. Neue Impulse für Haltung, Klarheit und leichte Führung gibt es jeden Sonntag mit Ela und Klausi. Und schicke diese Episode gerne an Menschen, die uns zuhören sollten. Und wenn du noch mehr Impulse möchtest, höre auch punktuell den Pass Media Praxismarketing Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Psst, am besten abonniere uns jetzt direkt, damit du nichts verpasst.
Unser ganz persönlicher Dank geht raus an Beate Fischer für die Stimme und an Sascha Wilhelm für die Produktion. Und natürlich an euch alle, danke fürs Zuhören.